Okay, ihr Lieben, die unvergebbare Sünde. Also, wir machen heute endlich weiter mit unserer Predigtserie, die am häufigsten missverstandenen Bibeltexte. Und es tut mir furchtbar leid, dass ich mich von unserer geliebten Schwester Lara nicht gleich zurechtweisen gelassen habe und den Flyer nicht direkt verbessert habe. Also, bitte verzeiht mir das, ja? So, also, heute wird es spannend und ich freue mich extrem auf dieses Thema, weil das mir auch ein großer Segen war, weil ich auch große Ungewissheit hatte über dieses Thema, aber jetzt nicht mehr. Ja, also, Gegenstand dieser Predigtserie, ich rufe es euch ein bisschen in Erinnerung, waren nicht nur Bibelstellen, die man so gerne hört und die total aus dem Kontext gerissen sind, sondern auch Bibelstellen, von denen man sich lieber fernhält. Ja? Und was ist die eine Stelle, von denen man ein bisschen Angst hat? Ja? Das ist doch die Stelle, wo Jesus von der unvergebbaren Sünde redet. Oder auch die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und Leute, ich behaupte, die meisten Christen haben in ihrem Leben an irgendeinem Zeitpunkt mit dieser Sünde zu kämpfen gehabt. Beziehungsweise vielmehr, ob sie sich gefragt haben, ob sie nicht diese Sünde begangen haben. Ja, und wisst ihr, jedes Mal, wenn ich diese Stelle in irgendeinem Kontext gehört habe, dann war es ähnlich wie bei folgendem Beispiel. Ich sage euch, denkt bloß nicht an eine gelbe, saftige, saure Zitrone. Woran denkt ihr? Natürlich an eine gelbe, saftige, saure Zitrone. Und ähnlich war das bei mir, wenn ich dieses Thema gehört habe, ja, lästert nicht den Heiligen Geist. Und dann kamen sofort lästerliche Gedanken und, oh Mann, jetzt habe ich das gedacht. Oh nein, was mache ich jetzt? Okay, denk am besten an gar nichts mehr. Und wir müssen absolute Klarheit darüber haben, was das denn tatsächlich ist. Ja, Tim Conway erzählte, ein Prediger, der euch bekannt sein sollte, von Hard Cry Missionaries ist der, unter anderem auch eng mit Paul Washer. Tim Conway erzählte, dass er wortwörtlich in einem Zustand war, wo er nicht mehr denken wollte, weil er dachte, dass er im Begriff war, diese Sünde zu begehen. Und wisst ihr, wer noch mit dieser Ungewissheit über diese Sünde zu kämpfen hatte? Niemand Geringeres als Martin Luther und John Bunyan. Also, diese Sünde hat viele Christen in Ungewissheit gestürzt. So, und wisst ihr, was interessant ist? Menschen haben nicht in einem verlorenen Zustand mit dieser Ungewissheit zu kämpfen, sondern in einem geretteten Zustand. Tim Conway sagte uns dafür einen möglichen Grund. Der Teufel will nicht, dass Menschen gerettet werden. Wenn jedoch Menschen gerettet werden, was ist sein erstes Ziel mit diesen Christen? Er möchte sie klein halten, schwach halten und dann flüstert er dir ins Ohr, du hast die unvergebbare Sünde begangen, für dich gibt es keine Hoffnung mehr und du wirst schwach und du drehst dich nur noch um dich selbst. Also, das ist der Zustand der absoluten Hoffnungslosigkeit. Die Idee einer unvergebbaren Sünde lässt uns wirklich einen Schauer über den Rücken laufen, oder? Ich meine, wir haben es bestimmt alle schon erlebt, dass irgendwer mal gesagt hat, oh, dieser Person kann ich nicht vergeben, was die mir angetan hat, boah, das ist das Letzte, ich kann dieser Person nicht vergeben. Ja? Bereits menschlich gesehen ist das ja schon ein heavy Statement, ja? Aber trotzdem, selbst wenn das so ist, dann finden wir wahrscheinlich andere Menschen, die uns vergeben. Ja? Aber was ist, wenn diese Worte vom Schöpfer aller Planeten und vom Herrn aller Herren gesagt wird? Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Wir können nirgendwo hingehen, wir können nirgendwo Trost finden. Und deswegen macht uns dieses Thema Angst als Christen. Und ja, wir sind absolut einig darüber, Leute, dass Menschen, die nicht umgekehrt sind in ihrem Leben, dass sie in ihren Sünden, wenn sie in ihren Sünden sterben, dass sie verloren gehen. Aber der Gedanke einer unvergebbaren Sünde besagt, dass Menschen bereits jetzt, während sie noch am Leben sind, in einen Zustand verfallen können, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Nicht erst, wenn sie sterben, sondern während sie am Leben sind. Und das ist ein Zustand voller Hoffnungslosigkeit. Lasst uns gemeinsam den Bibeltext lesen für heute. Und das ist Markus Kapitel 3 ab Vers 20. Das ist, ich sag's nochmal, Markus Kapitel 3 ab Vers 22. Und das ist bis 30. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ja, lasst uns auf Gottes Wort hören. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen: Er hat den Beelzebul, und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen: Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Auf den ersten Blick scheint dieser Abschnitt nicht zu dem Gott der Bibel zu passen, oder? Ich meine, ist unser Gott nicht ein liebender Gott, ein vergebender Gott? Sagen wir nicht oft, dass Gott Sündern Vergebung schenkt, dass er Sünder einlädt, zu sich zu kommen? Ist nicht gerade das die frohe Botschaft, dass der Herr der Herren alle Sünden vergibt? Ist er nicht ein gnädiger und barmherziger Gott? Lieben wir nicht alle diese Stelle aus Micha Kapitel 7? Wir alle kennen sie. Wer ist ein Gott wie du? Ab Vers 18. Der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das ist doch unser Gott, oder? Er vergibt. Jetzt kommt Jesus auf die Erde und lehrt, er vergibt eine bestimmte Sünde nicht. Das widerspricht sich doch. Das widerspricht sich nicht, ihr Lieben, und heute werde ich euch zeigen, warum. Und auf dem Weg zu dieser Antwort, was denn diese unvergebbare Sünde ist, werden wir weitere oft missverstandene Bibeltexte behandeln, weil die Bibel so wunderbar miteinander verbunden ist. Die Gliederung für heute lautet: erstens Kontext, zweitens Gleichnis Nummer 1, drittens Gleichnis Nummer 2 und viertens die unvergebbare Sünde. Und euch ist bestimmt aufgefallen, das ist genau die Gliederung, die uns der Text vorgibt. Ja? Worum geht es im Kontext? Gleichnis 1, Gleichnis 2 und dann spricht Jesus die Sünde hinter diesen Gleichnissen an und das ist die unvergebbare Sünde. Kommen wir zum ersten Punkt. Viele Menschen kamen zu Jesus und sahen, was er tat. Beispiele aus Kapitel 3, nur aus diesem einen Kapitel aus Markus. Vers 7 bis 12. Es folgte ihm eine große Menge von Menschen, weil sie von den großen Taten hörten, die Jesus tat. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa und Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine Menge zu ihm. da sie von seinen Taten hörten. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten in ein Boot, ihm ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht bedränge. Denn er heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit sie ihn alle anrührten, die geplagt waren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie von ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und er bedrohte sie hart, dass sie ihn nicht offenbar machten. Und Leute, das ist bei weitem nicht alles. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums die Worte, wenn alles aufgeschrieben worden wäre, was Jesus gesagt und getan hätte, dann hätten es alle Bücher dieser Welt nicht fassen können. Also die Evangelien sind eine komprimierte Fassung davon, was Jesus auf dieser Erde tat. Also mit anderen Worten, so viele Menschen haben gesehen und gehört, was Jesus an großen, großen Dingen getan hat. Okay? Und weil also dass Jesus auf der Erde war und so große Taten vollbrachte, natürlich hat das wie ein Lauffeuer um sich geschlagen. Und deswegen lesen wir zum Beispiel in Markus Kapitel 1, Vers 28, und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa. Und aufgrund dieser Tatsache, weil diese Botschaft von Jesus so um sich schlug, wer hörte auch davon? Die Schriftgelehrten in Jerusalem. Die Elite aus dem Zentrum der Religiosität, der Gelehrten. Und damit beginnt unser Abschnitt, ja? Nämlich dass Pharisäer, das Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen und Jesus mit eigenen Augen sehen wollten, mit eigenen Ohren hören wollten, was er zu sagen hatte. Und diese Leute waren keine normalen Leute, sondern sie kamen aus der Hochburg des Judentums, aus der heiligen Stadt, aus dem Zentrum der jüdischen Lehre und auch aus dem Zentrum der Autorität. John MacArthur sagte so cool, hier kommen die Heavyweights, die Schwergewichte, ja? Und sie haben ein Ziel, nämlich sie wollen Jesus beurteilen, okay? Und jetzt wird's interessant, was sagen sie? Was sagen diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten? Wieso sagen sie nicht einfach, oh Mann, was für ein verrückter Spinner, lass uns wieder gehen, wir gehen nach Jerusalem, da ist die echte Lehre. Nein, sie sagen das nicht und ich sage euch warum, weil sie die übernatürlichen Dinge erklären mussten, die Jesus getan hat. Sie konnten die Zeichen und Wunder nicht leugnen, denn sie wurden allen offenbar. Und allein in Markus Kapitel 3 sehen wir, wie etliche Menschen geheilt wurden, wie Dämonen ausgefahren sind und bekannten, dass Jesus der Heilige Gottes ist, wie eine verdorrte Hand am Sabbat geheilt wurde. Und das ist nur in Kapitel 3, ja. Leute, und es gibt nur zwei Mächte, die übernatürliche Dinge tun können. Und das ist Gott und das ist der Teufel oder das teuflische Heer. Nur über ihre Leiche hätten diese Pharisäer öffentlich bekannt, dass Jesus durch die Kraft Gottes diese Wunder wirkt. Sie konnten nicht anerkennen, dass er recht hatte, als er sagte, dass er von Gott gekommen sei und dass er selbst Gott ist. Und welche andere Möglichkeit hatten sie, Leute? Nur eine einzige, nämlich er ist vom Teufel oder er ist der Teufel selbst. Also sie konnten die Wunder nicht erklären, außer damit, dass sie durch übernatürliches Böses gewirkt waren. Und wir müssen uns vorstellen, Leute, die damalige Welt glaubte viel mehr als heute an das Übernatürliche. Gerade zu Jesu Zeiten, gerade da, wo man wirklich anfassbare Wunder erlebt hat. Und ihre Schlussfolgerung, also die Schlussfolgerung der Pharisäer war, Jesus ist vom Teufel. Das, was er wirkt und tut, tut er aus dem übernatürlichen Bösen heraus. Und euch ist aufgefallen, wie die Pharisäer ihn bezeichnen, nämlich Beelzebul. Und Beelzebul wurde für Satan persönlich gebraucht. Und bedeutet Herr der Dämonen. Und wörtlich übersetzt bedeutet dieser Begriff Herr des Mists. Ja? Also Mist im Sinne von Kot. Ja? Also darüber ist er der Herr. Also eine sehr, sehr lästerliche Bezeichnung. Und diese Bezeichnung ist abgeleitet von einem heidnischen Gott in 2. Könige Kapitel 1 von Beelzebub auf Englisch. Ja? Das heißt Herr der Höhe. Und die Pharisäer machten sich einen Spaß draus und switchten dieses Wort ein wenig um in Beelzebul. Und daraus wurde dann diese lästerliche Bezeichnung. Und dieser Name wurde von den Juden für Satan gebraucht. Und diese Pharisäer kommen zu dem Schluss, Jesus ist ein Diener des Teufels. Er treibt sie aus durch den Beelzebul. Ja, Leute, und wir sehen, dass diese Pharisäer keine Ausnahme waren. Okay? Das werden wir später noch sehen. Die Pharisäer waren hier nur eine Stellvertretung für viele andere oder für die Partei der Pharisäer oder für den Großteil. Und das war die allbekannte Meinung der Pharisäer. Das sehen wir unter anderem auch in Lukas Kapitel 11, Verse 14 bis 23. Es war die allgemeine Meinung der Pharisäer. So, das sagen sie aber nicht direkt zu Jesus, sondern sie bleiben so ein bisschen auf Distanz. Und dann sagen sie, er treibt sie aus durch den Beelzebul. Und erst danach ruft Jesus sie zu sich. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Stellt euch vor, ihr steht in so einem Kreis und dann wird etwas Schlechtes über eine Person geredet, die jetzt nicht Teil vom Kreis ist. Ja? Und der Kreis redet darüber und macht Witze und lacht. Und auf einmal merkt ihr, die Person steht hinter euch und hat alles gehört. Und so in dieser Art können wir uns das hier vorstellen. Ja, sie haben aus gewisser Distanz Jesus so beleidigt und so gelästert. Und Jesus hat alles gehört. Und was macht er danach? Ich liebe diese Stelle. Er sagt, Jungs, kommt mal kurz zu mir. Ich muss mal kurz mit euch reden. Ja, er rief sie zu sich. Und bevor wir in die Gleichnisse einsteigen und in das tatsächliche Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern, möchte ich euch nochmal in Erinnerung rufen, ihr wisst es alle, ich möchte es nochmal sagen, dass wir in Gleichnisse nicht zu viel hineininterpretieren dürfen. Gleichnisse sind dazu da, einige wenige Punkte zu verdeutlichen, manchmal sogar nur einen Punkt. Okay? Also macht nicht den Fehler, dass ihr in einem Gleichnis alles probiert zu vergeistlichen. Ja? Wofür steht der Brunnen? Okay, der Brunnen ist unser Herz. Tief und unten drunter, da ist viel Wasser. Wenn ich nur tief genug grabe in mein Herz hinein, dann finde ich Wasser. Ja? Also das ist Schwachsinn, Leute. Bitte lasst euch das lasst euch das nicht einreden. Ja. So, kommen wir zum ersten Gleichnis. Das finden wir in Vers 23 bis 26. Jesus ruft sie zu sich. Jungs, kommt her. Und dann sagt er, wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Jesus ist der beste Lehrer. Ja? Wir haben einige Lehrer hier, wir haben auch einige angehende Lehrer hier. Leute, Jesus ist besser als wir alle zusammengenommen. Ja? Jesus stellt die perfekten Fragen, weil er das Herz kennt. Und an die Lehrer unter uns, gute Lehrer stellen gute Fragen. Jesus kommt zu ihnen und sagt ihnen, wie kann Satan den Satan austreiben? Jesus benutzt ein simples, logisches Argument. Jesus sagt ihnen mit anderen Worten und mit toller Bildersprache, eure Aussage macht keinen Sinn. Dieses Argument, das ihr bringt, ist so unlogisch wie ein Haus, das auf halbem Fundament steht. Es macht keinen Sinn. Satan hat kein Interesse daran, herumzugehen und sich selbst auszutreiben und sich selbst zu zerstören. Und Leute, wir müssen uns hier in Erinnerung rufen, Satan ist ein extrem weises Wesen. Satan ist kein Dummkopf. Satan ist alt und sehr, sehr weise. Weiser als wir alle. Und deswegen sagt Gott uns auch in seinem Wort, wir sollen höheren Mächten nicht lästern. Satan weiß sehr wohl, wie er sein Reich regieren muss, denn er hat extrem viel Erfahrung darin, seine Dämonen anzuleiten. Satan ist ein extrem guter Leiter für seine Sache. Satan ist ein extrem guter Leiter. Wir lesen gerade mit einigen Leitern ein Leiterschaftsbuch und deswegen sage ich das, ja. Also man kann auch für die schlechte Sache ein guter Leiter sein. Allein logisch betrachtet macht die Aussage der Pharisäer keinen Sinn. Satan will die göttlichen Werke zerstören und nicht sich selbst zerstören. Das ist Jesus' erstes Gleichnis. Wir kommen jetzt zum Gleichnis Nummer 2, Vers 27. Und zwar, wenn man in ein Haus einbricht, muss man zunächst denjenigen überwältigen, der in dem Haus drin ist und es verteidigt. Ist es nicht interessant, dass Jesus hier ein Gleichnis bringt von einem Dieb, der in ein Haus einbricht? Ja, als ob er Leuten einen Ratschlag gibt, wie man richtig einbricht. Jesus sagt, du musst stärker sein als er, um an seinen Besitz zu kommen. Jesus sagt hier mit anderen Worten, ich bin stärker als der Teufel. Das ist die Aussage hinter diesem Gleichnis. Ich bin stärker als der Teufel. Denn wenn ich diese Dämonen austreibe, wenn ich Kranke gesund mache, wenn ich besessene Menschen heile, dann binde ich zuerst denjenigen, der Besitz ergriffen hat von ihnen. Das bedeutet, Leute, ich bin stärker. Und es gibt nur eine Person, die stärker ist als der Teufel, und das ist Gott selbst. Ja? Und Jesus benutzt ja dieses Gleichnis, um zu zeigen, dass der Satan auch einen gewissen Besitz hat. Ja? Und welchen Besitz hat der Teufel? Und ich zitiere John MacArthur. Satan ist ein Geist. Er besitzt nichts Materielles. Er besitzt nicht so etwas wie ein Warenhaus mit Halloween-Kostümen. Zitat Ende. Welchen Besitz meint Jesus? Das, was der Teufel besitzt und seine Dämonen und die Menschen, sind seine Dämonen und die Menschen, die von ihm oder von ihnen besessen sind. Das ist der Besitz Satans. Wenn Jesus also Menschen von Dämonen befreit hat, dann hat er zuerst den Teufel gebunden und dann konnte er die Menschen befreien. Und somit ist Jesus stärker als der Teufel. Und nur einer ist stärker als der Teufel, und zwar Gott. Jesus ist Gott. Das ist die Hauptaussage von Gleichnis Nummer 2. Und jetzt, weil Jesus so ein guter Lehrer ist, zeigt er auf die Sünde, die sich hinter diesen Aussagen von den Pharisäern versteckt. Ja, Jesus kennt ihr Herz und Jesus zeigt jetzt perfekt auf diese Stelle. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, die unvergebbare Sünde, Verse 28 bis 30. Um diese Sünde tatsächlich zu verstehen, müssen wir verstehen, zu wem Jesus diese Worte sagte. Das ist entscheidend, Leute. Zu wem sagte Jesus diese Worte? Er sagte es zu den Pharisäern. Es war nicht so, dass die Pharisäer Jesus nicht kannten, dass sie seine Taten nicht sahen, seine Lehren mit Vollmacht nicht hörten, dass sie Gottes Wort nicht kannten. Nein, wer war gelehrt? Wer war unterwiesen im Wort Gottes? Es waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Jesus, das ist wichtig, Leute. Jesus selbst hilft uns mit einem oft missverstandenen Gleichnis, das er über die Pharisäer erzählte. Und ich konnte ehrlich gesagt dieses Gleichnis nie richtig einordnen, bevor ich mich mit dieser Textstelle der unvergebbaren Sünde auseinandergesetzt habe. Vielleicht geht es euch ähnlich. Und zwar steht das Gleichnis in Markus Kapitel 12, Verse 1 bis 7. Lasst mich das einfach durchlesen und ihr hört mal raus, wie Jesus hier die Pharisäer beschreibt und wie Jesus die Beziehung zwischen den Pharisäern und dem Messias beschreibt. Okay, los geht's. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Jetzt kommt's. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Macht dieses Gleichnis auf euch den Sinn, dass die Pharisäer nicht wussten, wer der Erbe war? Tim Conway geht so weit zu sagen, und ich glaube D.A. Carson auch, dass er glaubt, dass die Pharisäer wussten, dass Jesus der Christus sein musste, weil sie eben all die Wundertaten sahen, seine Lehre hörten mit Vollmacht. Aber was war ihre Reaktion? Sie unterdrückten es. Und sie verleugneten es. Warum? Warum war es so? Weil sie die Menschen mehr fürchteten als Gott. Aber dazu kommen wir gleich mehr. Also, ist es tatsächlich so, dass die Pharisäer wussten, dass Jesus der Messias ist? Leute, und ich war schockiert von den Stellen, die dafür sprechen, dass sie tatsächlich wussten, dass er es sein musste. Pass auf. Beginnen wir in Johannes Kapitel 3. Wer kommt zu Jesus des Nachts? Es war Nikodemus. Peter hatte uns, wann war das? Vor einer Woche oder vor zwei Wochen hatte er uns ein bisschen von Nikodemus erzählt. Also er war der Lehrer Israels. Ja? Er war vielleicht der höchste Gelehrte, der höchste Pharisäer in ganz Israel. Okay? Das ist ein Statement. So, und er kommt und was sagt er zu Jesus? Wir, okay? Wir, Plural. Wir wissen, dass du ein Mann bist, von Gott gesandt. Nikodemus war nicht irgendein Lehrer, Leute, okay? Und er spricht hier für die ganze Partei der Pharisäer, indem er sagt, wir. Und sie bekennen, wir wissen, du bist ein Mann, gekommen von Gott. Wahnsinn, oder? Sie wussten, dass Jesus ein Mann ist, der von Gott gesandt war. Weitere Stellen. Johannes, ab Johannes Kapitel 11, Verse 47 und 48. Und da heißt es, da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Vers 48, wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land weg. Und das Volk. Also, die Pharisäer sahen das alles. Und sie kamen, sie kamen nicht zusammen und sagten, dieser Jesus ist ein Hochstapler, ein Spinner, Leute, der ist ein Reinfall. Nein, sondern sie proklamierten, wir können es nicht leugnen, dass Gott diesen Menschen durch große Zeichen und Wunder bestätigt. Weitere Stelle. Johannes Kapitel 12, Vers 9. Und hier heißt es, es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Vers 10, da beschlossen die obersten Priester, was? Auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Leute, wenn ganz klar gewesen wäre, dass Lazarus nicht von Jesus auferweckt worden wäre, dann würden sie nicht hingehen und ihn töten wollen. Es war allen klar, dass Lazarus tot war und nun lebendig ist, weil Jesus ihn von den Toten auferweckt hatte. Es war offensichtlich, dass einige der Juden an Jesus glaubten, weil sie die Wunder sahen, die sie nicht leugnen konnten. Okay? So, weitere Stelle. Johannes 18, Vers 4. Und das ist die Gefangennahme Jesu, okay? Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Vers 5. Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Und Jesus spricht zu ihnen, ich bin. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verrät. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Also Leute, ich möchte euch diese Stelle kurz bildlich beschreiben. Ja? Stellt euch vor, da kommen ein paar Soldaten, also wahrscheinlich ein paar Dutzend, in den Garten Gethsemane, nachdem Jesus mit seinen Jüngern gebetet hat und sie eingeschlafen sind. Ja? Und dann spricht Jesus seinen Namen, nämlich ich bin. Und alle fliegen um. Und dann, ja, versetzt euch mal in diese Situation. Und dann steht ihr auf. Stellt euch mal vor, ihr seid einer der Soldaten, ja? Oder einer der Priester. Ihr fliegt auf den Boden und dann steht ihr auf und fragt euch, was in aller Welt war das? Ist Jesus irgendwie vielleicht doch derjenige, der er gesagt hat? Sollten wir das nicht überdenken? Also Leute, ihr merkt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben so viel gesehen. So viel. Weiter geht's. Wir sind noch nicht am Ende. Hinzu könnte man jetzt alle Stellen nehmen, wo Jesus persönlich zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern gesprochen hat. Ich sage euch nur eine Stelle, wo Schriftgelehrte zu Jesus gesandt wurden, um ihn, so heißt es, in seiner Rede zu fangen. Ja? Und dann probieren sie es. Und Jesus sieht ihr Herz. Jesus ist der perfekte Lehrer. Und er trifft ihr Herz. Und wie kommen sie zurück, nachdem sie mit ihm geredet haben? Sie sagen dem Hohen Rat und dem Hohen Priester, noch nie zuvor haben wir einen Menschen so reden hören. Okay? Weiter geht's. Nach der Auferstehung, wir lesen, okay, das kommen wir gleich, aber nach der Auferstehung, was passierte im Tempel? Der Vorhang riss entzwei. Ein Vorhang, der war bis zur Decke und 10 cm dick. Ich zeig's mal in die Kamera, das sind so ungefähr 10 cm, okay? Also, so ein Vorhang reißt nicht einfach in zwei, Leute, das ist uns bewusst. Und der Vorhang zerriss von oben nach unten, so lesen wir. Als ob Gott am Allerheiligsten stand, sich den Vorhang genommen hat und ihn zerrissen hat von oben nach unten. Und das haben die Priester gesehen. Sie haben alles gesehen. Weiter geht's. Matthäus Kapitel 28, Vers 11. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten. Jetzt sind alle zusammen. Und nachdem sie Rat gehalten hatten, Achtung, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt seine Jünger, sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Also, hier kommen römische Soldaten zu den Schriftgelehrten, Ungläubige. Sie haben nichts davon, ja? Dass sie das den Pharisäern und den Schriftgelehrten mitteilen. Sie haben nichts davon. Und was sagen sie? Engel kamen, Jesus kam aus dem Grab, und er ist auferstanden. Das sind Heiden, Leute. Sie haben nichts davon, wenn sie lügen würden. Null. Und was machen die Pharisäer? Die Pharisäer kaufen sie. Also, es ist doch brutal, oder? Die Pharisäer sagen nicht zu den römischen Soldaten, das wird euch niemand glauben, Leute, geht nach Hause. Nein, ganz und gar nicht. Die Pharisäer sagten zu den Soldaten, sagt, seine Jünger haben ihn genommen. Diese Pharisäer, ihr Lieben, wussten, wer Jesus war. Sie haben mit eigenen Augen gesehen und sie haben geschmeckt, wer Jesus ist. Das ist so wichtig, um diese Stelle zu verstehen. Die Pharisäer sahen die ganze Wahrheit und lehnten sie ganz ab. Es gab nur zwei Optionen für die Pharisäer. Entweder Jesus ist teuflisch oder Jesus ist Gott. So einfach ist das. Sie hätten niemals bekannt, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist, dass er ist, was er behauptet zu sein. Warum? Weil sie Angst hatten vor den Menschen, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Und Jesus selbst sagte über die Pharisäer, sie liebten die Ehre der Menschen mehr als alles andere. Leute, und wir sehen immer mehr, was diese unvergebbare Sünde ist. Und zieht euch jetzt diese Verse rein, was Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 15. Achtung, Vers 24 ist es. Jesus spricht, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Habt ihr das gehört? Hätten sie die Werke nicht gesehen, hätten sie die Predigten, hätten sie meine Lehre nicht gehört, so hätten sie keine Sünde, nachdem sie das gesagt hätten. Doch sie haben das alles gehört, sie haben das alles gesehen. Und wir sehen immer mehr, was diese unvergebbare Sünde ist, ihr Lieben. Die unvergebbare Sünde besteht darin, mit vollem Wissen darüber, wer Jesus ist und was er getan hat, mit vollem Wissen zu sagen, Jesus ist teuflisch. Jesus ist nicht derjenige, der er behauptet zu sein. Jesus ist nicht die Wahrheit. Die unvergebbare Sünde ist nicht eine spezielle Formulierung, wie zum Beispiel, Jesus ist dämonisch, er ist teuflisch. Begeht ein Mensch die unvergebbare Sünde, wenn man sowas sagt? Nicht unbedingt. Wenn ein Mensch diese Worte sagt, ohne vollständige Informationen, begeht dieser Mensch nicht die unvergebbare Sünde. Diese Sünde wird vergeben. Die unvergebbare Sünde ist die, nachdem man alle Informationen empfangen hat, lautet die letztendliche Schlussfolgerung, das ist die unvergebbare Sünde, mit vollem Wissen zu sagen, Jesus ist dämonisch. Jesus ist nicht, wer er behauptet zu sein. Und wenn die Antwort auf das voll verstandene Evangelium so lautet, nach voller Offenbarung, so wie sich Gott den Menschen durch sein Wort offenbart hat, dann gibt es keine Vergebung mehr. Leute, und es ist nicht so, dass man eine Sache lediglich gegen den Heiligen Geist sagen muss und dann gibt es keine Vergebung mehr. Ich meine, glaubt ihr, wer gegen eine Person der Dreieinigkeit sündigt, der sündigt an allen Personen der Dreieinigkeit. Jesus sagte, als er auf der Erde war, er tut nichts aus sich heraus, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und Jesus sagte, der Geist Gottes ist auf mir. Das heißt, gegen eine Person der Dreieinigkeit zu sündigen, bedeutet gegen alle drei Personen zu sündigen. Ja, Leute, und jetzt werden wir mit einem weiteren, oft missverstandenen Bibeltext aufräumen. Ihr könnt schon mal in den Hebräerbrief gehen. und ihn aufschlagen. Und jetzt wollen wir doch die wichtige Frage stellen, die sehr berechtigt ist, ja? Heute ist Jesus nicht mehr physisch bei uns, ja? Und deswegen ist die Frage absolut berechtigt, kann man denn heute noch die unvergebbare Sünde begehen? Ja? Ich meine, wir sehen heute bei weitem nicht die vielen Wunder, die Jesus getan hat zu der Zeit, wo er da war. Wir hören bei weitem nicht so gute und vollmächtige Predigten wie der Erfinder der Predigt, ja, sie gepredigt hat. Also die Frage ist berechtigt, kann man denn heute noch die unvergebbare Sünde begehen? So. Und die Antwort lautet absolut. Also, Gott hat sich durch sein niedergeschriebenes Wort in der Bibel genauso offenbart wie durch Jesus Christus, der das lebendige Wort ist. Okay? So, und jetzt kommen einige Bombenstellen. Ich hoffe, ihr seid ready, Leute. Also, Hebräer Kapitel 2, Vers 1. Und da heißt es, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Also hier wird auch zu Leuten geredet, die unseren Herrn niemals gesehen haben, physisch. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, dessen sind wir heute noch teilhaftig. Ja? Wir sehen heute noch Wunder. Was ist das größte Wunder? Das größte Wunder ist, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Wenn ein toter Mensch lebendig wird. Das heißt, heute haben wir Zeichen und Wunder. Und wir haben das Zeugnis Gottes durch sein Wort. Okay? Und jetzt, in der nächsten Stelle, bekommen wir eine akkurate Beschreibung der unvergebbaren Sünde aus der Bibel. Achtung, Hebräer 6, Vers 4. Eine sehr bekannte Stelle, die oft falsch ausgelegt wird. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Leute, seht ihr die Pharisäer in diesem Abschnitt? Sie wurden erleuchtet durch das Licht der Welt, das sie mit eigenen Augen gesehen haben. Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt, nämlich das Brot, das vom Himmel kam. Aber sie haben es nicht runtergeschluckt, sie haben es wieder herausgespuckt. Sie redeten mit demjenigen, der den Geist Gottes in sich trug, und sie wurden des Heiligen Geistes dadurch teilhaftig. Sie haben einen Teil des Geistes Gottes dadurch erlebt. Aber sie haben ihn abgelehnt. Sie haben das gute Wort geschmeckt, aber es war bitter in ihrem Mund und sie haben es wieder von sich gestoßen. Und ihre Schlussfolgerung ist, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist vom Teufel. Auch heute können Menschen viele Predigten hören, die Herrlichkeit Gottes durch sein Wort schmecken, Wunder sehen, wenn tote Menschen lebendig werden. Sie können teilhaftig sein an dem Geist Gottes durch andere Gläubige und zum Schluss kommen, Jesus ist nicht Gott. Und wer mit vollem Wissen das bekennt, dass Jesus vom Teufel ist, begeht die unvergebbare Sünde und kann nicht mehr zur Buße finden. Und jetzt pass auf, wir lesen weiter in Hebräer 10, Vers 26. Achtung, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, also hier ist wieder Wissen, Leute, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Also jetzt haben wir ein vollständiges Bild von der unvergebbaren Sünde. Nachdem man die Erkenntnis hatte, das volle Wissen, und zu dem Schluss kam Jesus als vom Teufel, das ist die unvergebbare Sünde. Genau, Leute, lasst uns persönlich werden. Jeder von uns hier, in diesem digitalen Raum, jeder von uns war einst ein Gotteslästerer. Ein Lästerer des Heiligen Geistes, ein Lästerer des Sohnes, ein Lästerer des Vaters. Jeder. Aber diejenigen, die gerettet wurden, die einst Lästerer waren, haben es aus Unwissenheit getan und nicht im Wissen der vollen Offenbarung Gottes. Und wisst ihr, wem es auch so geht? Paulus. Hört euch an, was er schreibt. Genau diese Formulierung. 1. Timotheus 1, Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Jetzt passt auf, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Glauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Leute, Paulus war ein Lästerer, genauso wie wir. Aber wir taten es aus Unwissenheit. Und Gott hat sich unserer erbarmt. Ihr Lieben, und wie oft haben wir den Namen Gottes geschmäht? Wie oft haben wir ihn missbraucht? Und Gott war so geduldig mit uns. Er hätte alles Recht gehabt, uns sofort in die Hölle zu verdammen. Aber Gottes Gnade wurde über uns ausgeschüttet. Jeden Tag. Und als wir noch verloren waren, Leute, verging kein Tag, in dem wir nicht gelästert haben. Und Gott hatte Geduld mit uns. Und Gott hat sich über uns erbarmt. Und Gott sandte seinen Sohn, damit wir Vergebung finden, weil wir es unwissend taten. Was für ein unausforschlicher Reichtum seiner Gnade, was für ein Reichtum seiner Geduld, was für ein Reichtum seiner Barmherzigkeit ist uns allen widerfahren. Und ich möchte, oh Leute, dass wir das vor Augen haben, dass wir nicht länger für uns leben, sondern dass wir, wie Paulus es sagt, durch die Barmherzigkeiten Gottes ermahnt werden, unsere Leiber hinzugeben als ein wohlgefälliger Gottesdienst. Durch die Barmherzigkeiten Gottes, Leute, lasst uns das vor Augen haben, wie sehr hat Gott sich über uns erbarmt, wie sehr hat Gott mit uns Geduld gehabt. Er ist es doch wert, dass wir ihm alles geben, dass wir jeden Tag für ihn leben. Leute, mögen wir das sehen, mögen wir das vor Augen haben. Und abschließend möchte ich noch eine ganz kurze Frage beantworten, die wir natürlich nicht im Detail beantworten können, weil wir jetzt schon wieder am Ende angekommen sind. Können wiedergeborene Christen diese Sünde begehen? Die Antwort, ihr Lieben, lautet Gott sei Dank klipp und klar: Nein. Nein können sie nicht. Ein wiedergeborener Christ hat nicht nur die Wahrheit geschmeckt, sondern er hat sie gegessen und getrunken und es war ihm süß. Er wurde nicht nur erleuchtet, sondern er ist in dem Licht. Nicht wie die Pharisäer, die das Licht sahen, aber die Finsternis mehr liebten. Sie wurden nur erleuchtet, aber sie wollten mit dem Licht nichts zu tun haben. Aber wiedergeborene Christen leben im Licht. Ein wiedergeborener Christ hat nicht nur die Wahrheit erkannt, sondern er ist in der Wahrheit und liebt die Person, die gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Und wir können diese Frage jetzt nicht im Detail behandeln, aber ich möchte euch einige Verse mit an die Hand geben, die mir sofort in den Sinn kommen, wenn wir über dieses Thema reden. Und die eine Stelle ist Philipper 1,6, wo Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch, nämlich wiedergeborenen Christen, ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und dann weitere Stelle, Johannes 10,27, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand, Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen, Mann! Oh! Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird sie aus der Hand des Vaters reißen. Und der Vater und ich sind eins. Leute, das ist unsere Verheißung für die Ewigkeit. Letzte Stelle, 1. Korinther 1,18. Jesus Christus wird euch auch festigen bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ach, wie wunderbar ist das, Leute. Und was haben wir für eine Sicherheit in unserem Herrn? Lasst uns beten.